Ja, liebe Geschwister, wir wollen fortfahren mit einer Themenreihe über das Gebet, das wir vor einigen Wochen begonnen haben. Letzte Woche haben wir den zweiten Teil zu dem Thema des Gebets gehört und heute wollen wir den dritten und vorerst letzten Teil über dieses Thema betrachten. Es soll um das Gebet gehen und Leitvers dafür ist 1. Thessalonicher 5, Vers 17. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Hier heißt es in Gottes Wort: Betet unablässig. Und ich lese noch Lukas 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem gewissen Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Amen. Das Gebet ist das, was Kommunikation und Gemeinschaft für die Ehe ist. Eine Ehe kann nur existieren und fortbestehen, wenn innerhalb dieser Ehe miteinander kommuniziert wird, wenn innerhalb dieser Ehe Gemeinschaft, aufrichtige, tiefe Gemeinschaft gepflegt wird. Kommunikation und Gemeinschaft sind also ausschlaggebend dafür, ob eine Ehe Bestand hat und Glück haben kann oder nicht. Und genau das Gleiche trifft auf das Gebet zu. Denn Gebet ist Kommunikation und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der uns erschaffen und uns in seinem Sohn Jesus Christus erlöst hat. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir in einen Bund und in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott getreten. Und diese Beziehung kann und muss durch Gebet aufrechterhalten werden. Denn in dem Gebet kommunizieren wir mit Gott. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Wir halten unsere Beziehung zu Gott aufrecht durch das Gebet. Ohne Gebet wird diese Beziehung eingehen und Schaden leiden und wir werden uns von Gott entfernen und in große Sünden fallen. Kommunikation und Gemeinschaft ist also ausschlaggebend dafür, ob wir eine aufrechte und gesunde Beziehung zu Gott haben oder nicht. Und aus diesem Grund müssen wir uns mit diesem so wichtigen Thema beschäftigen, um zu lernen, was Gebet ist und wie wir biblisch beten können. Und so haben wir in den letzten zwei Predigten schon insgesamt viel größere Themen betrachtet. In der ersten Predigt sind wir darauf eingegangen, was Gebet eigentlich ist. Wir haben das Gebet erläutert und dann haben wir auch als zweites gesehen, welche Haltung wir im Gebet einnehmen sollten. Und in der zweiten Predigt letzte Woche haben wir zwei weitere Aspekte betrachtet. Wir haben zum einen die Hilfen im Gebet angeschaut. Wir haben gelernt, dass wir alleine durch Jesus Christus, der mit seinem Blut in das Heiligtum gegangen ist, in die Gegenwart Gottes treten können und als zweites durch die Hilfe des Heiligen Geistes beten können. Und dann haben wir uns noch die Gründe angeschaut, wieso wir beten sollen. Wir haben einige Gründe betrachtet. Und heute, in der dritten Predigt, möchte ich auf drei weitere Aspekte des Gebets eingehen, die wichtig sind, um zu verstehen, wie wir biblisch beten können und sollen. Zum einen möchte ich auf die Formen des Gebets eingehen. Welche Formen gibt es denn, wie wir beten sollen? Als zweites möchte ich auf die Hindernisse eingehen, die uns oder unser Gebet hindern können. Und drittens und letztens möchte ich dann einige praktische Schritte aufzeigen, wie du nun ein Gebetsleben kultivieren kannst. Möge Gott uns helfen, diese Dinge aus seinem Wort zu erkennen. Also lasst uns zum ersten Punkt kommen, die Formen des Gebets. Die Schrift nennt uns unterschiedliche Formen des Gebets. Ich werde auf fünf eingehen, es gibt sicherlich mehr, aber fünf ganz konkrete Formen. Zum einen spricht die Schrift von der Anbetung und von dem Sündenbekenntnis. Wir lesen aber auch von Danksagungen, Flehen und Fürbitten, die wir vor Gott darbringen sollen. Auf diese fünf Formen möchte ich nun eingehen. Also erstens Anbetung. Das ist die erste Form, wie wir beten sollen. Jesus sagt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. In diesem Abschnitt, das ist Johannes 4, Vers 24, kommt das Wort anbeten insgesamt 8-mal vor. Und dieses Wort anbeten kann auch mit sich niederwerfen oder huldigen übersetzt werden. Es enthält den Gedanken, sich aus Ehrfurcht vor Gott, vor ihm niederzubeugen oder sich zu bücken, ihn zu küssen und ihn zu verehren. Das ist der Gedanke in dem Wort anbeten. Hier werden wir also aufgefordert, Gott anzubeten, ihm Ehre, Wertschätzung, Achtung und Huldigung entgegenzubringen in einer demütigen Haltung, indem wir uns vor ihm beugen. Es heißt im Psalm 29, Vers 2, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet den Herrn an in heiliger Pracht. Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso wir Gott in dieser Weise anbeten sollen, ihm Ehre entgegenbringen sollen. Die Schrift ist voll von Versen, wo Männer und auch Frauen Gottes Gott Dank dargebracht haben aus unterschiedlichen Gründen. Ich möchte mich auf ein paar beschränken. Wir sollen Gott anbeten, weil er zum einen der Schöpfer und Erhalter allen Lebens ist. Das heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkünden seiner Hände Werk. Psalm 19, Vers 2. Herr, wir preisen dich dafür, dass du den Himmel und die Erde geschaffen hast, dass der Himmel deine Herrlichkeit verkündet, dass die Ausdehnung der Erde deine Herrlichkeit verkündet. Wir beten dich dafür an. Wir sollen Gott aber auch anbeten für seine Heiligkeit. Dies tun die himmlischen Wesen, wie wir in Offenbarung 4, Vers 8 lesen. Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Kommt zu Gott in seine Gegenwart und wir preisen ihn und wir beten ihn und wir huldigen ihn dafür, dass er heilig ist, dass er rein ist, dass er ohne Sünde ist, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Wir sollen Gott aber auch anbeten, weil er in seinem Wesen unbegreiflich groß und herrlich ist. So sagt Paulus in 1. Timotheus 6, 15 bis 16, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Paulus, manchmal scheint es so, dass er keine Worte dafür findet, Gott in rechter Weise anzubeten und zu preisen, weil er erkennt, dass Gott viel zu groß und viel zu herrlich ist. Und so versuchen wir in unseren Gebeten, Gott Dank darzubringen, auch dafür, dass er ist, wie er ist. Wir sollen Gott aber auch anbeten, weil er sein Volk erlöst hat durch das Opfer seines Sohnes. So sagt es Paulus in Kolosser 1, die Verse 12 bis 14. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Gott, wir preisen dich dafür, lieber Vater, dass du uns Anteil gegeben hast an dem Erbe deines Sohnes, dass du deinen Sohn gegeben hast für uns, dass er sein Blut vergossen hat für uns und dass du uns aus der Gewalt der Finsternis in das Reich deines Sohnes versetzt hast. Wir preisen dich für diese Gnade. Und so können wir die Liste fortführen. Und wir sehen, es gibt Gründe über Gründe, wieso Gott anbetungswürdig ist. Das ist also die erste Form, die uns die Schrift nennt, wie wir beten sollen. Eine zweite Form, wie wir beten sollen, ist das Sündenbekenntnis. Das Sündenbekenntnis sollte Teil unseres Gebetes sein. Während wir in der Anbetung auf die Größe und Herrlichkeit Gottes schauen, wird automatisch eine gewisse Erkenntnis über unsere eigene Sündhaftigkeit kommen. Während wir die Heiligkeit Gottes sehen, wie es Jesaja damals sah, werden auch wir ausrufen müssen, ich muss vergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Ich habe den Herrn der Herrlichkeit gesehen. Und so müssen unsere Gebete auch davon geprägt sein, unsere Sünden vor Gott zu bekennen. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 9 an Christen, dieser Vers richtet sich an Christen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wenn wir als Christen unsere Sünden bekennen und dies impliziert, dass wir regelmäßig, beständig Sünden vor Gott bekennen müssen, die wir getan haben. Und das griechische Wort bekennen bedeutet wörtlich dasselbe sagen. Das bedeutet, wenn Gottes Wort dich von einer Sünde überführt hat und aufgezeigt hat, wo du gegen Gott gesündigt hast, dann erwiderst du Gott mit denselben Worten. Wenn Gott dir aufzeigt, du warst stolz, dann bekennst du und sagst, ja, ich war stolz. Also du sagst dasselbe, du bekennst deine Sünde vor Gott. Und die Schrift sagt uns, wenn wir dies tun mit aufrichtigem Herzen, dann ist er treu und gerecht und er wird uns vergeben. Sündenbekenntnis finden wie in sämtlichen Teilen der Bibel, so bekennt David seine Sünde vor Gott und sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Psalm 51, Vers 6. David bekennt, er sagt Gott das Gleiche, seine Sünde. Auch der Prophet Daniel erkannte die Sünden seines Volkes, als er in Babylonien war. Und er bekennt die Sünden seines Volkes. Wir haben gesündigt und verkehrt und gottlos gehandelt und wir haben uns empört und sind von deinen Geboten, von deinen Rechten abgewichen. Daniel Kapitel 9, Vers 5. Daniel sitzt dort nicht in Babylonien und denkt sich, ja, wir sind hier zu Unrecht in Babylon. Er erkennt, wir haben gesündigt. Das, was uns hier widerfährt in Babylonien, das ist das Gericht Gottes. Wir haben gesündigt. Er bekennt seine Sünde. Und noch ein Beispiel, Nehemia, der das Gleiche tat, nachdem das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Jerusalem kam. Dort betet Nehemia, lass doch dein Ohr aufmerken und deine Augen offen sein, dass du hörest auf das Gebet deines Knechtes, das ich heute Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte vor dir bete und wie ich die Sünden der Kinder Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt, Nehemia 1, Vers 6. Er erkennt, wie Daniel, die Sünden seines Volkes, aber er schließt sich mit ein und sagt, ich und mein Vater und das Haus meines Vaters sind hiermit eingeschlossen. Wir sind Sünder vor dir. Und ich bekenne dir diese Sünden. Und so ist es gut, wenn wir in unseren Gebeten uns demütigen und Gott Recht geben und ihm sagen, ja, wir sind Sünder. Ja, wir leben in einem Volk, das sündigt. Aber ich lebe nicht nur in einem Volk, das sündigt. Ich selber bin ein Sünder. Und ich bekenne dir meine Sünden. Konkrete Sünden, die du begangen hast. Aber vielleicht auch von Mutwilligen, wie es David im Psalm 19 sagt. Sprech mich frei. Das ist die zweite Form, wie wir beten sollen. Wir sollen unsere Sünden bekennen. Eine dritte Form, wie wir beten sollen, ist das Flehen. Das Flehen. Also neben unseren Danksagungen, also unserer Anbetung zu Gott, darf das Flehen in unseren Gebeten nicht fehlen. Nachdem wir unsere Sünden nämlich bekannt haben vor Gott, fangen wir an, zu ihm zu flehen und zu schreien, Herr, erbarm dich und vergib mir diese Sünden und gib mir Kraft, diese Sünden nicht mehr zu tun. Wir beginnen zu flehen, wir beginnen zu ringen mit Gott, unserem Vater. Auch hierzu fordert die Schrift uns auf. Paulus sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Philipper Kapitel 4, Vers 6. Und die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Flehen ist ermangeln oder bedürftig sein. Im Grunde genommen bedeutet das Wort einfach, etwas zu erbitten oder ersuchen, weil man einen Mangel hat, weil man bedürftig ist. Also dein Mangel, deine Bedürfnisse bringen dich dahin, etwas zu erbitten, etwas zu erflehen. Und wir alle sind abhängig von Gott. Wir alle sind abhängig von Gott, in materieller Hinsicht, in leiblicher, physischer Hinsicht, aber auch in geistlicher Hinsicht brauchen wir Gott. Wir brauchen seine Gnade, wir brauchen seinen Beistand, damit er uns vor Versuchungen bewahrt, damit er uns von Sünde befreit, damit er uns hilft, nicht zu fallen, damit er uns hilft, an ihm festzuhalten. Wir brauchen aber auch seine Gnade, dass es regnet und dass die Sonne aufgeht und dass er fruchtbare Zeiten schenkt und dass die Supermärkte voll sind und dass unser Portemonnaie voll ist. All das, wir sind abhängig von Gott. Und deswegen müssen wir ihn für diese Dinge ersuchen und erflehen. Glückselig die, die arm sind im Geist, Bettler sind, die Gott ersuchen, die erkennen, dass sie bedürftig sind, die zu Gott flehen. Wenn wir Schwierigkeiten und Nöte haben, wenn Zweifel und Anfechtungen unsere Seele niederdrücken, dann kommen wir zu Gott und dann reden wir nicht einfach normal mit ihm. Wir schreien, wir flehen zu ihm, dass er uns hilft, dass er uns wieder aufrichtet. Wenn wir irdische Nöte haben, finanzielle Nöte, keinen Arbeitsplatz mehr haben oder sonstige Dinge, dann suchen wir Gott und wir erflehen von ihm Hilfe. Wenn wir die Nöte anderer sehen, dann flehen wir zu Gott für diese anderen Geschwister. Wisst ihr, unser Flehen drückt unsere Abhängigkeit zu Gott aus, wodurch wir ihm deutlich machen, wenn du uns nicht hilfst, dann sind wir verloren und hoffnungslos, so greife doch ein in deiner Gnade und helf. Es ist bemerkenswert, dass selbst unser geliebter Herr Jesus während seines Lebens auf dieser Erde gefleht hat, dass auch er den Beistand Gottes braucht. Es heißt in Hebräer 5, Vers 7 über Jesus, der in den Tagen seines Fleisches, also seines irdischen Lebens, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu retten vermochte, mit starken Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist. Obwohl Jesus der ewige Gott ist, der nichts brauchte, wurde er Mensch und wurde bedürftig. Er wurde bedürftig. Und vor allem in Bezug auf das Kreuz brachte er starke Flehen und Bitten dar zu Gott. Wenn unser Herr Jesus schon flehen musste, wie viel mehr wir, wie viel mehr du und ich. Also Flehen sollte in unseren Gebeten enthalten sein. Wenn wir die Psalme studieren, dann sehen wir, wie die Psalmisten, vor allem David, ein Fleher war. Er flehte viel, er schrie viel zu Gott. Eine vierte Form, wie wir beten sollen, ist die Danksagung. Die Danksagung ist nicht dasselbe wie die Anbetung, der erste Punkt. Danksagung ist etwas anderes. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekannt haben, wenn wir zu ihm gefleht haben und wenn wir erfahren und erlebt haben, wie er uns gestärkt hat und wie er uns gegeben hat, worum wir gebeten haben, sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Wir müssen ihm Danksagungen darbringen. Auch dazu fordert uns Paulus auf, wenn er sagt, betet unablässig, Dank sagt in allem. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18. Wir sollen also Danksagungen darbringen, alle Zeit. Dies ist der Wille Gottes. Dies ist der Wille unseres Gottes. Er verlangt es, er erwartet es, er fordert es von dir und mir. Wenn wir ihm keine Danksagungen in unseren Gebeten darbringen, sündigen wir. Die Danksagung ist der Ausspruch und auch der Ausdruck von Dankbarkeit für die empfangenen Wohltaten und Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Wir danken Gott für seine Gnade, durch die er uns vergibt. Wir danken Gott für die Segnungen, mit denen er uns in den himmlischen Örtern gesegnet hat. Wir danken Gott für die irdischen Segnungen, für tägliche Nahrung, für Kleidung und Wohlstand. Ja, wir sind es Gott schuldig, ihm Dank darzubringen. Weil alles, was wir haben, haben wir von ihm. Haben wir vergessen, was Jakobus sagt? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels, Jakobus 1, Vers 17. Alles kommt von Gott. Dein Leben hast du Gott zu verdanken. Wir müssen Gott Dank sagen und darbringen in allem. Zu aller Zeit, auch wenn ich krank bin. Ja, auch wenn du krank bist. Auch wenn du nichts mehr hast. Ja, auch wenn du nichts mehr hast, dann hast du immer noch dein Leben. Zu aller Zeit, in allen Umständen, oh ja, es ist der Wille Gottes, ihm Dank darzubringen. Denn er hätte das Recht, nachdem unsere Eltern gefallen sind im Garten Eden, uns zu vertilgen, uns eine dunkle Welt zu hinterlassen, uns in der Finsternis zu lassen, uns zu quälen, schon hier auf der Erde und irgendwann in die Hölle zu werfen. Aber er hat es nicht getan. Und deswegen sind wir ihm zu Dank verpflichtet, in allen Situationen. Und eine fünfte und letzte Form, die in unseren Gebeten enthalten sein muss, ist die Fürbitte. Die Fürbitte. Paulus schreibt an Timotheus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Also neben unseren Flehen und unseren Danksagungen, unseren Sündenbekenntnissen, sollen wir Fürbitte leisten. Und wie das Wort Fürbitte schon sagt, enthält dieses Wort den Gedanken, für jemanden zu beten. Ganz simpel, es wird die griechische Bedeutung nicht nachschlagen. Für, bitte, für jemanden beten. Es bedeutet, sich für jemanden zu verwenden, für jemanden einzutreten im Gebet. So wie Jesus, wie wir es letzte Woche gesehen haben, sich für uns verwendet, wie Jesus für uns eintritt vor dem Vater und für uns betet, so sollen auch wir Fürbitte leisten für Geschwister. Wir sollen eintreten vor dem Thron der Gnade für Geschwister. Jakobus sagt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Betet füreinander. Lieber Bruder, liebe Schwester, und ich spreche ganz konkret die Mitglieder dieser Gemeinde an. Wie oft betest du für deine Geschwister in der Gemeinde? Wann hast du das letzte Mal für Michaela gebetet oder für Karin oder für Sebastian? Wann hast du das letzte Mal für deine Pastoren gebetet? Wann hast du das letzte Mal generell für die Gemeinde gebetet? Es ist ein Befehl. Wir müssen füreinander beten. Wir müssen füreinander. Ich brauche deine Gebete. Ich brauche deine Gebete. Als Charles Spurgeon einmal gefragt wurde, woher hast du eigentlich diese Vollmacht auf der Kanzel? Was war seine Antwort, Geschwister? Er sagte, meine Leute beten für mich. Dieser große Spurgeon, er war sich dessen bewusst. Er war abhängig von den Gebeten seiner Geschwister. Wir müssen füreinander beten. Paulus sagte den Philippern, ich danke meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch alle Zeit, indem ich in jedem meiner Gebete für euch alle das Gebet mit Freude tue. Philipper 1, 3 bis 4. Für euch alle mit Freude. Und etwas, was mich ganz arg bewegt, ist das Zeugnis, das Paulus über Epaphras abgibt. Epaphras war wahrscheinlich derjenige, der die Gemeinde in Kolossä gegründet hat. Und Paulus schreibt den Kolossern über diesen Epaphras Folgendes. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Kolosser 4, Vers 12. Epaphras war entfernt von den Kolossern. Und was gibt Paulus für ein Zeugnis für ihn ab? Er ringt alle Zeit für euch. Er kämpft für euch. Sein Herz ist erfüllt damit, dass er wissen und sehen will, dass ihr erfüllt sein werdet mit dem Willen Gottes. Und dafür ringt und fleht er und betet er. Geschwister, wir müssen füreinander beten. Ich lese die Tage eine Biografie von Paul Schneider, Pfarrer Paul Schneider, der 1937 im KZ Buchenwald getötet wurde von den Nationalsozialisten. Und es wurden Zettel gefunden aus der Zeit seines Gefängnisses. Und es hat mich beeindruckt und beschämt, dass diese Zettel Fürbitte enthalten haben. Fürbitte für Familienmitglieder mit allem bei Namen. Fürbitte für unterschiedliche Gemeinden. Fürbitte für unterschiedliche Pfarrer. Über 202 Namen waren dort aufgelistet, für die er eingetreten ist, fürbittend während dem Gefängnis und auch für seine Peiniger. Fürbitte zu leisten ist nicht die Pflicht des Pastors. Es ist die erste Pflicht des Pastors. Aber Fürbitte zu leisten ist die Pflicht von dir und mir. Und so konnten wir diese fünf Formen sehen. Und ich würde hier keine Liturgie aufstellen und sagen, okay, und so müsst ihr beten. Ihr müsst beginnen mit Anbetung und dann mit Sündenbekenntnis und dann mit Flehen und dann mit Danksagung und dann mit Fürbitte. Müsst ihr nicht tun, aber es ist eine Hilfe. Es ist eine Hilfe, euch daran zu orientieren und euch daran zu hangeln, weil wenn wir anfangen zu beten und Gott Preis und Dank darbringen, dann öffnet sich unser Herz mehr und mehr und dann können wir auch freimütiger unsere Sünden bekennen und seine Gnade in Anspruch nehmen und ihm preisen und danken und dann auch Fürbitte leisten für unsere Geschwister. Also das sind die fünf Formen, wie wir beten sollen und müssen. Nachdem wir dies betrachtet haben, möchte ich im zweiten Punkt heute darauf eingehen, welche Hindernisse es für das Gebet gibt. Die Hindernisse für das Gebet. Es stellt sich die berechtigte Frage, ob Gott jedes Gebet hört. Ob Gott auf jedes Gebet antwortet. Ob Gott verpflichtet ist, uns zu hören. Und ich würde sagen, nein. Und dabei stütze ich mich auf der Schrift. Die Schrift nennt uns unterschiedliche Gründe, wegen derer Gott uns nicht erhört. Damit wir also sicher sein können, dass Gott uns hört, sollten wir diese Dinge wissen, um sie zu vermeiden. Und um sie aus unserem Leben zu entfernen, falls sie da sein sollten. Und so möchte ich auf vier Gründe eingehen, die uns die Schrift nennt, wo Gott unser Gebet nicht hört. Vier Gründe, wieso unser Gebet behindert wird, verhindert wird. Der erste Grund, wieso unser Gebet verhindert wird, ist, das Gebet mit falschen Motiven wird nicht gehört werden. Das Gebet mit falschen Motiven wird nicht gehört werden. Jakobus sagt hierzu, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Jakobus 4, Vers 3. Achtet bitte gut darauf, was Paulus hier sagt. Er sagt, ihr bittet und empfangt nicht. Also die Gemeinden, an die Jakobus geschrieben hat, haben offensichtlich gebetet. Es war nicht so, dass sie nicht gebetet haben. Sie haben gebetet, aber Paulus sagt, ihr betet zwar, aber ihr habt nicht. Und dann begründet er auch, wieso sie nicht empfangen, weil ihr übel bittet. Und das Wort übel kann auch mit krank oder schlecht übersetzt werden. Weil eure Bitten krank sind, weil eure Bitten in gewisser Weise eitern und stinken, weil sie übel sind. Und wieso waren sie übel? Zuvor erklärt Jakobus, dass es Streit gibt in der Gemeinde und dass sie sich teilweise sogar auffressen und teilweise sogar töten. Sicherlich im geistlichen Bereich, vielleicht sogar im physischen Bereich. Weil sie gewisse Begierden hatten. Sie hatten Begierden und diese wollten sie stillen. Und haben deswegen gestritten und teilweise sogar gemordet. Aber selbst diese Dinge, ihr Streiten und Morden und Fressen, haben ihre Begierden nicht gestillt. Also gehen sie ins Gebet und versuchen Gott zu bitten, dass ihre Begierden gestillt werden. Und diese Begierden waren böse, sündhafte Begierden. Und Paulus sagt, was fällt euch eigentlich ein? Ihr habt sündhafte Begierden, sündhafte Verlangen, Wünsche, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und ihr bittet Gott dafür, dass er euch diese gibt. Ihr braucht euch nicht wundern, dass ihr sie nicht bekommt. Der deutsche Theologe Adolf Schlatter schrieb hierzu in seinem Kommentar etwas Hilfreiches. Einem Bitten, bei dem wir nur an uns selbst denken, das Erbeten nur für uns selbst verwenden und uns damit gute Tage verschaffen wollen, ist die Verheißung nicht gegeben, dass Gott uns hört. Denn Gott lässt sich nicht zum Diener unserer eigensüchtigen Begierden machen. Gott lässt sich nicht zum Diener unserer eigensüchtigen Begierden machen. Schaut, wir können beten für einen Ehepartner, was gut ist. Aber was ist deine Motivation dahinter? Um deine eigenen Begierden zu stillen? Das ist eine üble Bitte. Oder betest du, Herr, schenk mir einen Ehepartner, damit ich meinen Ehepartner liebe und ihm dienen kann und dich verherrlichen kann? Es ist gut und wichtig und biblisch für Weisheit und Erkenntnis zu beten. Aber betest du, dass Gott dich weise macht und dir Erkenntnis gibt, damit du dadurch stolz und überheblich wirst? Oder betest du, um Gott mehr zu erkennen und heilig zu leben? Verstehen wir, unsere Gebete können sogar vielleicht fromm und biblisch sein mit falschen Motiven. Gott wird uns das nicht geben. Das ist also der erste Grund, wieso unsere Gebete teilweise nicht gehört werden. Deswegen prüfe deine Gebete. Prüfe deine Gebete. Es ist wichtig zu prüfen, was sind meine Motive? Wieso bete ich genau dafür? Wieso bete ich dafür? Und richte deine Motive auf Gottes Wort aus. Ein zweiter Grund, wieso unsere Gebete nicht erhört werden. Das Gebet eines unsensiblen Ehemanns wird nicht erhört werden. Dein Verhalten innerhalb deines Hauses ist ausschlaggebend dafür, ob deine Gebete erhört werden oder nicht. Und das richtet sich jetzt im Speziellen an die Ehemänner. Denn Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, bei euren Frauen, nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Es ist ausschlaggebend, sagt Petrus, lieber Ehemann, wie du mit deiner Frau umgehst in deinem Haus, ob deine Gebete zu Gott durchdringen oder verhindert werden. Zuvor erklärte Petrus, wie die Frauen sich innerhalb der Ehe verhalten sollen, aber jetzt richtet er sich an die Männer und er sagt zu den Männern, dass sie auf die Frauen schauen sollen als das schwächere Gefäß. Sie sind schwächer sowohl physisch, leiblich, als auch mental und emotional. Unsere Frauen, liebe Männer, sind einfach etwas schwächer wie wir. Und wir sollen auf ihre Schwachheit Rücksicht nehmen. Wir sollen sensibel mit unseren Frauen umgehen. Und Petrus sagt auch, wir sollen uns dessen bewusst sein, dass unsere Frauen auch Miterben der Gnade sind. In der Antike, vor allem unter den Griechen und Römern, da waren die Frauen etwas verachteter. Und Petrus sagt, Männer, eure Frauen haben denselben Stand wie ihr. Sie sind Miterben der Gnade. Sie haben denselben Erlöser, sie haben denselben Geist, sie haben dasselbe Evangelium, sie sind auf demselben Stand vor Gott wie ihr. Und gebt ihnen diesbezüglich Ehre. Und nun sagt Petrus, wenn wir dies nicht tun, wenn wir unsensibel mit ihnen umgehen werden und wenn wir ihnen als unsere in gewisser Weise Schwestern im Herrn nicht die Ehre geben, die ihnen zusteht, dann werden unsere Gebete verhindert werden. Das Wort verhindern bedeutet wörtlich abgeschnitten werden oder Hindernisse in den Weg legen. Und somit sagt Petrus hier, der unsensible Umgang eines Ehemannes mit seiner Frau wird dazu führen, dass sein Gebetsleben blockiert wird, sodass er aufhören wird zu beten. Ich möchte nicht so häufig Kommentare zitieren, aber ein Kommentator hat mir hier sehr geholfen und ich denke, er wird auch euch helfen, deswegen möchte ich ihn zitieren. Edmund Hebert heißt er und er schrieb hierzu Folgendes. Eure Gebete bezieht sich vermutlich in erster Linie auf das persönliche Gebetsleben der Ehemänner. Es kann jedoch auch den Familiengottesdienst einschließen, an dem Ehefrau und Kinder gemeinsam mit dem Ehemann teilnehmen. Fehlen in der Ehe gegenseitige Ehrfurcht und Zuneigung, wird eine innere Verbundenheit im gemeinsamen Gebet unmöglich. Solche Beziehungsstörungen wirken sich unweigerlich hemmend auf die Gebete aus. Und ich wage zu behaupten, dass jeder Ehemann in diesem Raum dies bestätigen kann. Jeder Mann von uns weiß, wie dein persönliches Gebetsleben darunter leidet, wenn etwas zwischen dir und deiner Frau steht oder wie auch die Familienandacht darunter leidet. Und ich hoffe, dass die Familienandacht macht. Aber das ist der Punkt. Paulus sagt, wenn zwischen dir und deiner Frau etwas steht, dann ist etwas da, was dich auf der einen Seite daran hindern wird, ins Gebet zu gehen, und auf der anderen Seite, wenn du ins Gebet gehst, wirst du nicht freimütig beten können. Und somit ist es, liebe Männer, in unserer Pflicht, wenn wir unser Gebetsleben aufrechterhalten wollen, einen sensiblen Umgang mit unserer Ehefrau zu haben. Aber ich denke, diese Anwendung könnten wir auch breiter schlagen und sagen, dass wir generell ein reines Gewissen haben sollten in den Beziehungen zu unseren Mitmenschen, damit unser Gebet nicht verhindert wird. Und das ist ein dritter Grund, auf den ich eingehen möchte, wieso unsere Gebete verhindert werden können. Das Gebet eines Nachtragenden wird nicht erhört werden. Jesus sagte, Markus 11, Vers 25, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Vergehungen vergebe. Das Wort vergeben bedeutet wörtlich wegschicken, entsenden oder auch entlassen. Dieses Wort wird oft in Bezug auf Schuld bezogen, wo unsere Schuld erlassen wird, wo unsere Schuld weggeschickt wird. Und somit fordert Jesus uns hier auf, egal wer gegen dich gesündigt hat, egal wer etwas gegen dich gesagt hat, egal wie sehr du verletzt worden bist von deinem Gegenüber, vergib ihm, damit du ins Gebet gehen kannst und dein Vater auch dir vergeben kann. Wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, wieso sollte dann Gott uns vergeben? Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wieso sollte Gott dann unsere Gebete hören, generell? Ich hatte dieses Beispiel mal gebracht, in einer anderen Predigt über das Gebet. Und unsere Bereitschaft, nicht zu vergeben, ist wie ein Damm. Ein Damm hindert Wasser zu fließen. Und so ist unsere Nichtbereitschaft zu vergeben. Es ist wie ein Damm und es hindert den Fluss des Gebets. Wir werden nicht richtig beten können, wenn wir nicht bereit sind, freimütig zu vergeben. So vergib denen, die dir Böses tun, lieber Bruder, liebe Schwester. Und ein vierter Grund, wieso unsere Gebete verhindert werden können, ist das Gebet eines Zweiflers. Wird nicht erhört werden. Das Gebet eines Zweiflers. Wiederum ermahnt Jakobus uns in diesem Punkt, nachdem er uns aufgefordert hat, um Weisheit zu beten, sagt er dann über den Beter, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. Jemand, der zweifelt, denke nicht, dass er es bekommt, sagt Jakobus. Unsere Zweifel hindern uns zu bekommen, worum wir Gott bitten. Und das Wort Zweifel trägt den Gedanken, auseinandergerissen zu sein, also hin und her gezogen zu sein. in Bezug auf Gott und auf das Gebet bedeutet das Wort Zweifel auf der einen Seite an Gott zu glauben, an seine Allmacht zu glauben und gleichzeitig aber auch irgendwo doch daran zu zweifeln, dass Gott fähig ist, mir zu geben, worum ich ihn bitte. Verstehen wir? Weil wir gehen ja ins Gebet und das drückt unseren Glauben aus, aber gleichzeitig vertrauen wir nicht seinen Verheißungen, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Und so zweifeln wir, wir sind hin und her gerissen. Ja, wir kommen zu ihm, aber wir werden wieder weggezogen von ihm durch unsere Zweifel. Und wir können nur dann Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir glauben an ihn. Und Zweifel an Gott und seinen Verheißungen hindert diese Gemeinschaft zu Gott. Es ist also absolut entscheidend, lieber Bruder, liebe Schwester, wie wir, ich meine, in der ersten Predigt gesehen haben, dass wir im Glauben beten müssen. Dass wir zum einen daran glauben müssen, dass Gott fähig ist, mir zu geben, um alles, was ich ihn bitte, dass er allmächtig ist. Zum anderen auch zu glauben, dass das, was er in seinem Wort gesagt hat, wahr ist und er zu seinem Wort steht. Und nicht zu zweifeln. Abraham, unser aller Vater im Glauben, ist uns ein wunderbares Beispiel hierfür, was es heißt, nicht zu zweifeln. Es heißt über ihn in Römer 4, Vers 19 bis 21, über Abraham, und nicht schwach im Glauben, sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibs der Sarah, die ebenso alt war wie er, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, und zwar und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. 100-jährig, Abraham, Sarah, unmöglich, Kinder zu bekommen. Unmöglich. Aber was macht Abraham? Er schaut nicht auf das, was unmöglich ist, auf sich, sondern er schaut auf das, was Gott gesagt hat. Was hat Gott gesagt? In dir werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Aus dir wird eine große Nation werden. Diese Verheißung hatte sich noch nicht erfüllt, bis Abraham 100 Jahre alt war. Und es war nicht so, dass er daran zweifelte und sich dachte, oh Gott, du hast mir noch nicht gegeben, worum ich, was du gesagt hast. Und irgendwie wird es nichts mehr. Der zweifelte nicht, sondern er glaubte den Verheißungen Gottes. Und Gott belohnt ihn dafür. Das heißt es nicht zu zweifeln, lieber Bruder, liebe Schwester. Im Gebet, geh ins Gebet voller Gewissheit an das, was Gott gesagt hat. Voller Gewissheit, dass Gott mächtig und fähig und treu ist zu tun, was er gesagt hat in seinem Wort. Und zweifle nicht. Das sind also die vier Gründe. Es gibt auch hier mehr, aber ich denke, das sind wichtige Gründe, wo du dich selbst prüfen musst. Trifft eins dieser Gründe auf dich zu. Dann bitte Gott darum, Herr, hilf mir in diesen Dingen, hilf mir nicht zu zweifeln, sondern stärke meinen Glauben, wie du Abrahams Glauben gestärkt hast. Herr, wenn ich unsensibel mit meinem Ehemann bin, dann vergib es mir und hilf mir, auf sie einzugehen. Herr, wenn es Unfrieden gibt bei jemandem, dann hilf mir, ihm zu vergeben und so weiter. Lass uns auf diese Dinge achten. Und so konnten wir nun mit diesen zwei Punkten von heute und den vier Punkten von den letzten Predigten insgesamt sechs wichtige Aspekte des Gebets betrachten. Und nun möchte ich abschließend im dritten Punkt einige praktische Schritte nennen, wie du nun ein aktives Gebetsleben in deinem Leben kultivieren kannst. Ich hoffe, dass viele von euch schon ein aktives Gebetsleben haben. Vielleicht dienen diese Schritte dir als Bestätigung, als Stärkung. Vielleicht sind einige von euch frisch im Glauben und warten nur noch auf diesen einen Punkt. Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt mein Gebetsleben kultivieren oder fördern? Und ich möchte nun näher darauf eingehen, indem ich ganz kurz sechs praktische Schritte nenne, wie du ein Gebetsleben kultivieren kannst. Das Erste, mache das Gebet zu einer Priorität in deinem Leben. Das ist das Erste, was du machen musst. Du musst das Gebet zu einer Priorität in deinem Leben machen. Paulus sagt, wir haben es schon gelesen in 1. Timotheus 2, Vers 1, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete und Fürbitte dargebracht werden. Also ich ermahne, dass vor allen Dingen, das allererste, was getan werden muss, also das ist eine Priorität, die ihr euch setzen müsst. Sowohl in der Gemeinde als auch in deinem persönlichen Leben. Du musst das Gebet zu einer Priorität in deinem Leben machen. Wir alle haben bestimmte Prioritäten. Viele von uns haben Hobbys, viele von uns sind vielleicht in Vereinen oder sonstige Dinge. Du hast Prioritäten in deinem Leben, wo du dir Zeit freischaufelst, um diese Dinge zu tun. Das Gebet muss so eine Priorität in deinem Leben sein. Wenn es uns wichtig ist zu beten, und es sollte uns wichtig sein als Christ, dann müssen wir es zu einer Priorität machen. Wir sollten uns Zeit dafür nehmen. Wir sollten gewisse Zeiten haben im Alltag, um zu beten. Das ist ein zweiter Schritt, den wir tun müssen. Habe feste Zeiten zum Gebet. Also wenn du eine Priorität, das Gebet zu einer Priorität gemacht hast, dann wirst du automatisch gucken, wann und wie kann ich mir Zeit für das Gebet nehmen. Und wir sehen in der Schrift wunderbare Vorbilder und Beispiele, wie sich Männer und auch Frauen Zeiten gesetzt haben, um zu beten. Das heißt über Daniel, in Daniel 6, Vers 11, und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vorher getan hatte. Dreimal am Tag. Also Daniel hat sich Zeiten gesetzt. Drei Zeiten am Tag, um zu beten. Und er hielt diese Zeit noch ein, wo es ihm verboten war zu beten. Der Psalmist betete dreimal am Tag. Das heißt, abends und morgens und mittags muss ich klagen und stöhnen, und er hört meine Stimme. Psalm 55, Vers 18. Nun, das sind Vorbilder, das sind keine Aufforderungen, dass du auch dreimal am Tag beten musst. Das sind Vorbilder, die uns zeigen, auch Jesus ist früh am Morgen aufgestanden, um zu beten, die uns zeigen, es ist gut und wichtig, Zeiten zu haben. Wieso ist es gut und wichtig, Zeiten zu haben? Nun, wenn du in deiner Firma einen Termin hast, zu einer bestimmten Zeit, dann wirst du gucken, dass du um diese Zeit bei dem Termin erscheinst. Zeiten zu haben sind wie Termine. Ich, obwohl ich freigestellt bin, musste mir Zeiten setzen. Ich muss mir Zeiten setzen, wo ich bete, und das sind wie Termine für mich. Wo ich einen Termin mit meinem Schöpfer habe, mit meinem Gott, und ich gehe ins Gebet in dieser Zeit zu ihm. Und so musst du schauen, lieber Bruder, auch liebe Schwester, wie dein Alltag strukturiert ist, in welchem Kontext du lebst und wie es für dich am besten ist zu beten. Am besten ist es natürlich am Morgen, wo du ungestört sein kannst. Auch dein Mama-Alltag als Mama ist herausfordernd, wenn die Kinder schon früher wach sind als du, und dann musst du anfangen mit ihnen, und bis sie schlafen gehen, und dann bist du erschöpft und musst ins Bett gehen. Ich kenne das alles von meiner Frau, aber auch von mir. Es ist herausfordernd. Und wir dürfen es nicht zu einem Gesetz machen, wie wir in Galater heute gelesen haben. Okay, und wenn wir dann unsere Zeiten verpasst haben, dann sind wir schuldig geworden und wir haben unsere Gerechtigkeit verloren. So ist es nicht. Aber es ist hilfreich. Es ist hilfreich, sich Zeiten zu setzen, und du musst auf dich selbst schauen, wie du diese Zeiten am besten setzen kannst. Ein dritter Schritt: habe einen Ort, um zu beten. Habe einen Ort, um zu beten. Über Jesus heißt es: und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und er ging hin an einen öden Ort, um zu beten. Markus 1, Vers 35, also er zog sich in die Wüste, er hatte einen Ort, wo er alleine sein konnte. Auch über König David heißt es in 2. Samuel 15, Vers 32, und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo er Gott anzubeten pflegte. Er hatte einen Gipfel, einen Ort, wo er weggehen konnte. Von all seinen königlichen Pflichten, von all seinen Pflichten als Vater und Ehemann, ging er auf diesen Gipfel. Ebenso Isaak. Und Isaak ging hinaus, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. 1. Mose 24, 63. Sehen wir, sie hatten einen Ort und sie hatten eine Zeit. Gewohnheiten, feste Gewohnheiten. Es ist gut, einen Ort zu haben, wo du ungestört sein kannst. Vielleicht hast du in deinem Haus einen solchen Ort, einen Raum, ein Gebetskämmerlein, wo du ungestört bist. Wunderbar, dann zieh dich dort immer wieder zurück. Vielleicht ist es bei dir zu Hause nicht so möglich, dann geh raus. Ich pflege es nicht jeden Tag, aber oftmals um die Mittagsstunde, kurz nach dem Mittag meine Gebetsspaziergang zu machen. Ich gehe einfach raus und kann dort alleine sein und zu dem Herrn schreien und Gemeinschaft mit ihm haben, an einem öden Ort. Hab einen Ort, wo du alleine sein kannst. Such dir Orte aus. So, das sind also die ersten drei Dinge. Eine Priorität, Zeiten und ein Ort. Ein vierter Schritt, der hilfreich ist, studiere Gebete aus der Bibel. Also wie soll ich denn jetzt eigentlich beten, biblisch beten? Wir haben inspirierte Gebete durch den Heiligen Geist aufgeschrieben, die dir helfen, biblisch zu beten. Wir haben in den Psalmen 150 Gebete, Lieder und Gebete, die dir helfen können, zu lernen, zu beten. Du solltest diese Gebete lesen, über diese Gebete nachsinnen, vielleicht Teile dieser Gebete auswendig lernen. Ich habe hier eine Liste, ich kann sie euch vielleicht mal schicken, aber studiere das Gebet von Abraham in 1. Mose 18, studiere das Gebet von Mose in 2. Mose 32, das Gebet von David in 1. Chronik 17, das Gebet von Salomo in 2. Chronik 6, von Nehemia, von Daniel, das Gebet von unserem Herrn Jesus, das Vaterunser, aber auch sein hochpriesterliches Gebet in Johannes 17. Studiere die Gebete von Paulus in seinen Briefen. Studiere die Gebete der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte. Das sind alles Gebete, niedergeschrieben durch den Heiligen Geist, die wir lernen dürfen, um zu beten. Also studiere die Gebete aus der Bibel. Was hier auch noch hilfreich ist, sind aufgeschriebene Gebete von Männern oder auch Frauen aus der Kirchengeschichte zu lesen und darüber nachzusinnen. Es gibt ein wunderbares Buch. Das Buch lautet Tal der Weisheit, im 3L Verlag erschienen, Tal der Weisheit. Und da sind hunderte Gebete von Puritanern aufgeschrieben worden. Tal der Weisheit. Kauf dir dieses Buch vielleicht, lese diese Gebete, dass sie dich inspirieren zu beten. Ein fünfter Schritt, wie du lernen kannst zu beten, ist, studiere die Kirchengeschichte. Es hat mir persönlich enorm geholfen, zu lernen zu beten, indem ich die Kirchengeschichte studierte. Das bedeutet, indem ich Biografien von Männern und Frauen gelesen habe, die Beter waren. Die Beter waren. Lies die Biografie von Hudson Taylor, der Begründer der China-Inland-Mission. Lies die Biografie von ihm, wie er seine Arbeit auf Gebet aufgebaut hat, und sein Biograf Roger Street schreibt über ihn die Bibel. Also zuvor hat er für 24 Missionare gebetet, Hudson Taylor, und dann schreibt der Biograf Roger Street über ihn: Die Bibel, in der Hudson dieses Gebetsanliegen vermerkt hatte, gibt es immer noch. Vor ein paar Tagen habe ich sie in der Hand gehalten. Darin fand sich über dem 18. Kapitel von Hiob in Hudsons Taylor Handschrift die Notiz: für 24 willige, fähige Arbeiter gebetet, Brighton, den 25. Juni 1865. An anderer Stelle notierte er: Konflikt ist vorüber, Frieden und Freude. Und das lest ihr in der Biografie von Hudson Taylor, wie er konkret, spezifisch für Männer gebetet hat. Und er exakt bekommen hat, wofür er gebetet hat. Lies die Biografie von dem Georg Müller, dem Vater von Bristol, dem Waisenvater von Bristol. Er hat Waisenhäuser aufgebaut für tausende von Waisenkindern in England, einzig und allein durch Gebet. Er hat nirgendwo Spendenaufrufe gemacht, er hat alle seine Anliegen vor Gott gebracht. Es ist kaum zu glauben, wenn ihr seine Biografie liest, Geschwister. Es ist überführend. Er sagt, Georg Müller: Es gibt kaum ein Land, aus dem ich keine Spende erhalten habe, doch alle kommen unaufgefordert. Als Antwort auf unsere Gebete: Unser himmlischer Vater verfügt über die Herzen aller Menschen und wir beten zu ihm, und er legt als Antwort auf unsere Gebete die Bedürfnisse dieser Arbeit auf die Herzen seiner Verwalter. Denkt auch daran, dass es Gottes Freude ist, zu segnen, aber im Allgemeinen als Resultat ernsthaften, gläubigen Gebets. Vielleicht ein letztes Beispiel. Lies die Biografie von David Brainerd. David Brainerd war einer der ersten Indianermissionare in Neuengland, also in Amerika, als die Kolonien von Deutschen und Iren und so weiter und Engländern dort in Amerika sich angesiedelt haben und ganz Amerika noch von Indianern besiedelt war, war er einer der ersten Missionare. Jonathan Edwards hat eine Biografie über ihn geschrieben. Er, glaube ich, wirkte nur 3 oder 4 Jahre unter den Indianern, aber es entstand eine Erweckung, wo sich Hunderte und Tausende Indianer bekehrt haben. Und wenn du seine Biografie liest, seine Tagebucheinträge, ist es beschämend. Er schrieb eines Tages, spürte an diesem Tag großen Trost und große Hingabe an Gott. Am Abend war es erquickend, mit Gott alleine zu sein und meine Seele auszuschütten. Oh, wer kann sich die Seligkeit der Gemeinschaft mit dem gepriesenen Gott vorstellen, außer denen, die sie erlebt haben? Für immer sei Gott die Ehre dafür, dass ich hier unten den Himmel schmecken durfte. Und so gibt es unzählige Einträge von ihm. Wo wir lernen dürfen, wo wir überführt werden, wo wir neidisch werden, wo wir auch so beten wollen wie diese Männer und Frauen. Liest also Biografien und studiert die Kirchengeschichte. Und sechstens und letztens, bete mit Betern. Bete mit Betern. Als die Jünger sahen, wie Jesus gebetet hat, kam diese eine Frage auf, die wir zu Beginn der Predigt immer lesen. Herr, lehre uns beten. Das heißt, was bewegte sie, diese Frage zu stellen? Sie hörten und sahen, wie ihr Herr gebetet hat. Wir lernen zu beten, wenn wir mit Männern oder Frauen beten, die wahrlich Beter sind. Wenn wir in der Gebetsstunde zusammen sind, wo wir gemeinsam beten und hören, wie andere Geschwister beten, wir lernen von ihren Gebeten zu beten. Such dir vielleicht einen Bruder, such dir vielleicht eine Schwester aus der Gemeinde aus und bete regelmäßig mit ihnen. Ich bin kein großer Freund von Gebetspartnerschaften, es ist gut, wenn du das hast und das machst, ist wunderbar. Aber generell, such immer wieder Gemeinschaft und betet miteinander und lernt voneinander zu beten. Das sind 6 simple Schritte, wie du lernen kannst zu beten. Ich hoffe, sie waren hilfreich für dich. Und mein Gebet, mein aufrichtiges Gebet, ist es für mich persönlich, für dich persönlich, für uns als Gemeinde, dass wir mehr und mehr zu Betern werden. Mehr und mehr zu Männern und Frauen, die ihren Gott kennen. Nicht vom Hören sagen, sondern aus der Gemeinschaft mit ihm. Dass wir eine Gemeinde werden, die betet. Und dass wir durch Gebet viel erreichen können. Möge Gott uns alle dabei segnen und ja, dieses gehört auch dazu helfen, dass wir es in die Tat umsetzen können. Amen. Amen.